Detektor FM. Zurück zum Thema.
Digitales Leben. Angst, Hoffnung und das Netz.
Location-based Services.
Sucht.
Gehirn.
Sex. Geheimdienste.
Konzentration.
Schwarm.
Cloud Computing.
Asozialität.
Offline.
Die Serie zum Leben in der digitalen Welt bei Detektor FM.
Wir widmen uns in dieser Woche in unserem Programm einem Themenschwerpunkt zum Leben in der digitalen Welt und fragen heute, welche negativen Folgen das Netz und der Konsum neuer digitaler Medien hat. Eine solche Angst ist die, dass wir durch das Netz emotional abstumpfen. Ist das so? Und was passiert mit unserem Gefühlsleben, wenn wir immer online sind? Das fragen wir jetzt jemanden, der sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, und zwar in seinem Buch Das Ende der Liebe, den Autor Sven Hillenkamp.
Schönen guten Tag, Herr Hillenkamp.
Guten Tag.
Ja, Herr Hillenkamp, wir sind immer online, wir lesen in Facebook, wie es unseren Freunden geht, wir chatten, wir suchen neue Freunde im Netz und manche sogar mehr. Klingt doch eigentlich nach vielen Vorteilen, oder?
Das könnte tatsächlich viele Vorteile bedeuten und bedeutet es sicher auch, erst recht für Menschen, die vielleicht in irgendeinem Gebiet leben, wo sie isolierter sind, wo es ihnen schwerer fällt, Kontakte aufzunehmen als in der Großstadt, kann das durchaus Vorteile bedeuten. Ich glaube, man muss sich klar machen, dass das Internet eigentlich nichts Neues in die Welt bringt. Wenn man sieht, dass man im Internet jetzt unbegrenzt vielen möglichen Partnern, Lebenspartnern, Liebespartnern, Sexualpartnern begegnen kann, dann ist das tatsächlich auch ohne Internet möglich, diese unglaublichen Möglichkeiten, Kontakte zu anderen Menschen herzustellen im Internet. Dann muss man sich klar machen, dass in der gewöhnlichen Wirklichkeit jenseits des Internet die gleichen Möglichkeiten bestehen. Die Menschen begegnen immer mehr Menschen in ihrem Arbeitsumfeld, wo sie nicht ihr Leben lang mit den drei selben Kollegen zu tun haben, sondern immer mit neuen Menschen. In der Großstadt, wo es überall möglich ist, auf der Straße, im Café, im Museum, andere Menschen anzusprechen. Die Frauen haben die Öffentlichkeit betreten, das heißt, in allen Institutionen auf der Straße begegnen die Männer unbegrenzt vielen Frauen, die Frauen unbegrenzt vielen Männern. Und es ist möglich, sich zu trennen, es ist immer möglich, sich wieder auf die Suche zu begeben. Das heißt, um eine Unendlichkeit möglicher Partner wahrzunehmen, braucht es das Internet gar nicht. Das Internet bringt diese Entwicklung nur auf den Punkt, indem man da tatsächlich dann die Fotos runterscrollen kann und man sieht, es sind 100.000 Menschen online. Aber man lebt auch, wenn man das Internet nie benutzt, in derselben Wirklichkeit.
Welche Möglichkeiten, sein eigenes Unglück zu finden, gab es denn ohne das Netz bisher nicht?
Also ich glaube, dass es diese Möglichkeiten alle ohne das Netz gab. Also natürlich sind das andere Verfügbarkeiten. Also gerade in was die Pornografie angeht, ist die Pornografie natürlich ungleich viel verfügbarer, weil man es nicht über sich bringen muss, da rauszugehen, in einen Laden zu gehen, jemandem in die Augen zu schauen oder zumindest mit jemandem in Kontakt zu treten. Da sinken natürlich Schwellen, aber es kommt durch das Internet tatsächlich nichts Neues in die Welt. Es hat die Pornografie vorher gegeben, es hat die Möglichkeit auch zum sofortigen Sex vorher gegeben, im Nachtleben, in Diskotheken. Auch die Masse der Möglichkeiten, die man vor Augen hat, ist keine Erfindung des Internets, sondern das ist das, was tatsächlich eine Tanzfläche bietet. Oder auch viele Urlaubsräume, wo man ganz viele Menschen sieht, die womöglich verfügbar sind. Das heißt, ich glaube, man muss diese Angst vor dem Internet nicht haben, sondern höchstens die Angst vor der Welt, so wie sie sich generell verändert hat.
Als eine der Hauptgefahren haben Sie ja die Möglichkeit benannt, ständig vergleichen zu können, also sich selbst, aber auch den Partner. Wieso wird denn diese Chance zu ständigem Vergleichen ein Problem beim Aufbau langfristig angelegter Bindungen?
Naja, die Menschen nehmen tatsächlich also eine ungleich größere Zahl von anderen Menschen wahr, die mögliche Partner sein könnten. Sie haben in der Regel auch schon ganz viele Begegnungen gehabt. Das heißt, sie vergleichen nicht nur ihren Partner mit Menschen, denen sie begegnen oder auf die sie hoffen, sondern auch mit Menschen in ihrer Erinnerung, mit früheren Partnern, wo vielleicht der eine mit dem einen die Sexualität ganz toll war, wonach sie sich immer noch zurücksehen, und mit dem anderen, bei dem anderen haben sie sich wirklich verstanden gefühlt, da waren die Gespräche genau das, was sie sich wünschen, sodass diese Unendlichkeit auch eine ist im eigenen Innern, in der Erinnerung. Und dieses permanente Vergleichen führt natürlich dazu, dass der andere in irgendwelchen Punkten, oder also der Partner in irgendwelchen Punkten immer ungenügend ist. Und letztlich suchen die Menschen eigentlich gar nicht mehr nach einem Einzelwesen, sondern nach einem Vielwesen. Ich nenne das die Hydra. Ein unendliches Wesen, das aus allen erhofften Partnern, erinnerten Begegnungen zusammengesetzt ist und das sowohl schwarze als auch blonde Haare hat, das sowohl sehr intellektuell ist als auch spontan und emotional ist, also ein Vielwesen, dem eigentlich kein Einzelner mehr gerecht werden kann oder im Vergleich zu dem kein Einzelner mehr bestehen kann.
Ist es auch dieses Grundgefühl, da könnte noch jemand Besseres sein irgendwo?
Ja, das ist ja tatsächlich so. Es ist tatsächlich so, dass es immer jemanden geben könnte, der unsere Bedürfnisse besser erfüllt, der uns besser versteht, der besser zu uns passt, der unsere Entwicklung mehr fördert. Das ist tatsächlich so, das ist ja keine Illusion. Und es ist unglaublich schwer für den Einzelnen zu bestimmen, wo der Punkt ist, zu sagen, ich vermisse so viel in meiner Beziehung, dass ich tatsächlich nochmal auf die Suche gehen will, dass ich mich trennen will. Zwischen diesem Punkt und dem anderen Punkt zu sagen, ich halte diese Sehnsucht und dieses Vermissen jetzt aus. Das ist nur eindeutig an den Extremen. Wenn jemand misshandelt wird, von seinem Partner geschlagen wird, dann ist es klar, dass man heute sagen kann, du hast wirklich die Chance, jemanden anderen zu finden, der dich nicht schlägt. Aber sobald es in die etwas subtileren Bereiche hineingeht, kann man auch keine guten Ratschläge mehr geben, sondern es ist die Entscheidung eines Einzelnen, die sich auch nicht wirklich begründen lässt. Und das Einzige, was man sagen kann, man kann nicht den finden, bei dem sich alle Sehnsüchte erfüllen, weil eben unendlich vieles möglich geworden ist.
Aber wie gehen wir damit um?
Ich glaube, es ist zunächst gut, wenn man kennt, dass man einer Unendlichkeit ausgesetzt ist, in allen Bereichen. Es sind ja nicht nur Liebes- und Sex-Unendlichkeiten, sondern man kann sich heute auch in seinem Beruf immer weiterentwickeln, persönlich immer weiterentwickeln. Der einzelne Mensch hat ja nie die Chance zu sagen, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt gebe ich mich zufrieden, sondern bis zum Tag seines Todes weiß er nicht, ob er nicht noch weiterkommen kann, wenn er sich anstrengt. Und wenn man weiß, dass diese Welt sich so radikal verändert hat, dann weiß man auch, dass die eigene Sehnsucht und auch die eigene Scham, weil man nur so wenig erreicht hat im Vergleich zum Möglichen, dass das gar keine Neurosen sind oder irgendwelche Unreifen, dass man nicht erwachsen geworden ist, sondern dass es damit zu tun hat, dass die Welt sich radikal verändert hat. Und das nimmt einem vielleicht schon ein bisschen der Scham von den Schultern, weil man weiß, es ist nicht einfach nur der eigene Fehler und es hilft vielleicht auch ein bisschen, die Sehnsucht auszuhalten. Aber aus dieser Welt herausspringen kann man natürlich nicht. Man kann die Welt der Freiheit nicht verlassen. Selbst wenn man den Bund der Ehe eingeht, weiß man ja, dass man ihn jeden Tag wieder rückgängig machen kann. Das heißt, es gibt keinen Ausstieg aus dieser Welt.
Sie haben Ihr Buch genannt Das Ende der Liebe. Warum?
Weil es in dem Buch darum geht, zu zeigen, wie die Liebe an der Freiheit zugrunde geht. Also sie kann ja auch an den Zwängen zugrunde gehen, an Herrschsucht oder einfach daran, dass früher die Autoritäten, Vater, Mutter, die Liebe unmöglich gemacht haben. Das sind die klassischen Zwänge, an denen die Liebe zugrunde ging. Und mir ging es darum, eine Welt zu zeigen, wo die Liebe eben an neuen Zwängen zugrunde geht, die aus der Freiheit selbst entspringen. Eben dadurch, dass der Mensch verurteilt ist zu permanenter Sehnsucht und sich angesichts von allem schämt, was er erreicht. Und Liebe und Freiheit waren ja mal Schwestern, waren eigentlich mal ganz eng verwandt und die Liebe hat eigentlich immer dazu gedient, sich Autoritäten zu widersetzen, zu sagen, ich gehe den Weg der Liebe und ich höre nicht auf euch. Und jetzt werden plötzlich Liebe und Freiheit zu Todfeinden und die Liebe scheitert an der Freiheit und das wollte ich zeigen.
Lässt sich das verhindern?
Es lässt sich nicht für den Einzelnen verhindern, weil es nun mal die Welt ist, in der wir leben. Man muss sich klar machen, dass das die Entwicklungen sind, die uns die allerliebsten sind. Also die Frauenbefreiung, die Möglichkeit, den eigenen Beruf zu wählen, die Möglichkeit, in eine andere Stadt zu gehen. All diese Freiheiten, die uns in der Moderne am allerliebsten sind, haben auch Schattenseiten. Nämlich die Schattenseite, dass wir selber für uns keine Grenze mehr erkennen können, dass alles unendlich wird und wir damit dieser Sehnsucht und Scham ausgesetzt sind. Das heißt, man kann also dieses Phänomen nicht dadurch beseitigen, indem man das Fernsehen beseitigt oder das Internet oder den Kapitalismus, sondern das liegt viel tiefer und hat eben mit auch etwas zu tun, was uns sehr wertvoll ist. Und das macht die Lage sehr schwierig.
Sagt Sven Hillenkamp, er ist Autor des Buches Das Ende der Liebe. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.